Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge. Ein besonderes Grüß Gott geht zu Pater Karl Wallner, der wieder dabei ist. Und wir freuen uns, dass Sie auch eingeschaltet haben. Pater Karl, wir haben eine Sendung gemacht über Praktiken, mit denen man sich in die Fänge des Teufels begibt. Diese Sendung hat ein hohes Interesse ausgelöst. Wir konnten nicht alle Aspekte besprechen. Die Aspekte, die noch fehlen, die kommen heute in der Sendung oder einige davon. Davor aber erstmal eine Unterscheidung. Unser katholischer Glaube basiert ja auf der Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. In der Schrift und in der Tradition, all das wird von der Kirche authentisch ausgelegt. So ist die Formulierung. Esoterik ist was anderes. Esoterik kommt vom Griechischen nach innen gerichtet. Da geht es um Geheimwissen, um höhere Erkenntnis. Und zu dieser Erkenntnis, zu diesem Geheimwissen kommt man oft mit fragwürdigen Praktiken beziehungsweise auch okkulten Praktiken. Also beide Dinge sind verschieden.
Also ich bin kein Spezialist, aber man unterscheidet zwischen schwarzer Magie und weißer Magie, soviel ich weiß. Und weiße Magie ist auch, indem man sich jetzt, wie soll ich sagen, positiver Kräfte aus eigenem habhaft machen möchte. Und all das ist Sünde, weil wir unter dem Gesetz der Gnade stehen, weil wir als Geschöpfe einen Gott haben, der uns in diese Welt gesetzt hat, um uns mit seiner Gnade nahe zu sein, aber nicht, dass wir jetzt jenseitige Kräfte, Mächte und Gewalten instrumentalisieren. Ob das jetzt Engel sind, ob das Dämonen sind und so weiter. Es ist uns nicht erlaubt, sondern wir sollen in einem Fluidum der Gnade stehen. Und Gnosis, also das Wissen wollen und dann folglich auch instrumentalisieren. Gnosis heißt Wissen, erkennen, das erkennen wollen, was dahinter ist und danach die Versuchung, auf diese Kräfte zuzugreifen. Das war von Anfang an eine tödliche Bedrohung für das Christentum, gegen die sie sich immer gewehrt hat. Und wir müssen auch keine jenseitigen Kräfte instrumentalisieren, weil wir eben einen Erlöser haben, weil wir einen Sieger haben, weil wir einen Herrn haben, dem die Dämonen gehorchen im Evangelium, wo die Dämonen fliehen vor ihm und der uns jetzt eben zugesagt hat, dass er mit seiner Gnade in uns gegenwärtig ist, wenn wir mit ihm verbunden sind. Wir sind die Reben, er ist der Weinstock. Also du brauchst diesen ganzen esoterischen Schmarrn und so weiter nicht, weil ich kann mir vorstellen, der Grund dafür, dass man in solche esoterischen Dinge geht, ist eine Heilsehnsucht. Man hat eine Krankheit, man fühlt sich seelisch belastet, psychisch belastet und dann liefert man seine Seele jetzt eben irgendwelchen geistigen Mächten aus, die von unten oder von oben kommen. Das ist immer falsch. Ja, sondern verbinde dich mit Jesus Christus. Das ist ja das Wesen der Kirche. In seiner Kirche Pilgerkleid, da schreitet Christus durch die Zeit, nützt durch die Sakramente, nützt durch die Gnadenmittel, nützt die Sakramentalien. Und da muss man da nicht eben über dieses Dahinter und esoterisch und so weiter herumtun. Das ist ja nur der Einmarsch des Heidentums, der aus Religionen gekommen ist in unseren Westen seit dem 19. Jahrhundert, die keine Offenbarung Gottes haben. Und mit dem Verdämmern unseres Glaubens an Jesus Christus, den einzigen Mittler, den einzigen Herrn, den einzigen Erlöser, den einzigen Retter, der durch die Gnadenmittel seiner Kirche jetzt eben weiterwirkt, uns Heil schenken möchte. Also dieser Glaube muss gestärkt werden und dann brauchst du keine Angst haben. Du musst dich nicht einlassen, bitte lasse dich nicht ein mit jenseitigen Mächten und Kräften und so weiter. Seien sie von unten oder seien sie von oben.
An die Herren Pater Karl Wallner und Pfarrer Thomas Maria Rimmel, Pendeln, Horoskope, Wahrsagerei haben viel mit religiösem Glauben zu tun. In einem allgemeinen Satz, man glaubt an Dinge vertrauensvoll, die im Grunde unbewiesen sind. Ist der Glaube genauso unbewiesen wie die Esoterik, Pater Karl? Das ist ja die Aussage hinter dieser Zuschrift.
Also wir können Dinge, die im Jenseits sind, grundsätzlich nicht beweisen. Das gilt für alles, ja. Aber wir haben den geschichtlichen Erweis, dass wir nicht an Geschichten glauben, nicht an Fantasie, sondern an etwas, das in der Geschichte geschehen ist, weil eben Gott in diese Welt gekommen ist. Und die Heilsoffenbarung, die Gott uns gibt, ist eine heilsgeschichtliche Offenbarung. Wenn man sich das Alte Testament anschaut, 2/3 ist Erzählung über das Handeln Gottes an seinem Volk Israel. Wenn man sich das Neue Testament anschaut, Jesus Christus kommt in die Geschichte, wird von einer geschichtlichen Person geboren. Ja, er benimmt wirklich fleischliche Existenz. wie sehr hat der heilige Ignatius im ersten Jahrhundert das schon gegen die Gnosis verteidigt. Deshalb ist die Mutter Gottes so wichtig. Deshalb werden die Apostel mit Namen genannt jetzt eben, weil das nicht fantasievolle Rotkäppchen-Geschichten sind oder irgendwelche Zeus und Thor und irgendetwas Mythologien, sondern weil Gott in der Geschichte gegenwärtig war. Und das ist das Entscheidende. Aber die jenseitige Welt steht grundsätzlich allen nicht, also ist grundsätzlich im Geheimnisvollen verborgen, das ist richtig. Aber der Versuch, darauf von selbst zuzugreifen, der ist in sich sündhaft, sondern wir müssen uns in uns hineinstellen, in dieses Fluidum, in dieses Herüberfließen aus der jenseitigen göttlichen Welt der Dreifaltigkeit in unser Leben hinein, das in Jesus Christus geschehen ist und sich, ich sage es noch einmal, weil das ist ja auch letztlich der Grund, wir haben vergessen, wozu es die Kirche gibt. Wir verstehen uns als Sozialverein, als Managementverein, eine bessere Form von Psychotherapie, das sind wir alles auch. Ja. Aber das Eigentliche, was die Kirche ist, sie ist gleichsam ein Kanal, ja, durch den Gott jetzt eben seine Gnade in unsere Herzen fließen lassen kann.
Wir haben in dieser vergangenen Sendung zu dieser Thematik gesprochen über ein Hirtenwort von Bischof Sueta. Das ist der Bischof von Ventimiglia, San Remo. Das ist ganz im Norden Italiens, kurz vor Frankreich. Und er hat geschrieben in seinem Hirtenwort, ich bringe das nochmal kurz in der Zusammenfassung, dass alle Formen von Magie und Aberglauben ohne Ausnahme eine Einladung an die Dämonen sind. Dazu gehört die ganze Welt der Zauberer, Wahrsager, Handleser, Astrologen, Wahrsagerinnen, sowie die der spirituellen Anrufung, des bösen Blicks, des Empfangens von Nachrichten durch Buchstabentafeln oder Karten, der Wahrsagerei, mit dem Bodensatz von Tee- und Kaffeetassen, Horoskopen, Wasser und Öl, der Verwendung des sogenannten automatischen Schreibens. Dazu zählen auch Medien, also jene Menschen, die behaupten, mit den Seelen Verstorbener und Engel Kontakt aufzunehmen. Pater Karl, das nochmal als Hinführung für die nächste Zuschrift, weil offensichtlich lassen Katholiken nicht die Hände von diesen Dingen, sondern wenden sich dort auch zu. Eine Zuschrift, ich halte nichts von Esoterik und doch war ich einmal in meinem Leben beim Kartenlegen und ich habe Dinge erfahren, gespürt, etwas, das ich nicht erklären kann, etwas, das mich erschüttert hat. Da war mehr. Oder mit freundlichen Grüßen.
Naja, Leute, es gibt eine jenseitige Welt, ja. Es gibt Engel, es gibt Teufel, es gibt Dämonen, ja. Es gibt ein Dahinter, ja. Wir sind ja keine Muggles, ja. Also die glauben, dass nichts dahinter gibt. Das hat ja die Rowling eben auch dort so beschrieben. Also ich bin nicht der Harry Potter. Aber der Materialismus redet uns ein, ja. Es gibt nur diese Welt, diese irdische Welt. Das ist nicht unser Glaube. Wir glauben, dass dahinter eine geistige Welt besteht. Ja, die eben jetzt gut oder böse sein kann. Und dass diese Kräfte sich bemerkbar machen, das ist selbstverständlich. Was ist denn da überraschend? Ja, die Frage ist nur, darf ich mich drauf einlassen? Oder eben jetzt, was ist mein eigentliches Vertrauen, das ich in diesem Leben entfalte? Und noch einmal, das einzige Vertrauen, das ich haben darf, ist das Vertrauen auf Jesus Christus. Wir hatten gerade einen Vortrag von unserer lieben Schwester Johanna Datzreiter, kleine Werbung, die hat ein tolles Buch geschrieben, 42 Jahre war sie in Liberia, über die Seele Afrikas. 22 Geschichten, die sie erlebt hat dort, also sie war oft in Todesgefahr, Kindersoldaten und so weiter, wo alles voll ist mit Zauberei, ja, Witchcraft, ja, also wo Leute verflucht werden und wo man sich rächt und so weiter, die dann wirklich krank werden, weil sie verflucht werden, ja. Also da hat sie Geschichten erzählt, also der Titel lautet Ich bin, weil wir sind, das ist die Beschreibung der Seele Afrikas, Ich bin, weil wir sind, Schwester Johanna Datzreiter. Und dann haben einige gefragt da nach dieser Veranstaltung, ja, Zauberei und so weiter, und das gibt's in Afrika noch. Leute, das gibt's massenweise in Afrika. Ich habe dann aber auch das Wort ergriffen und habe gesagt, ich habe das Gefühl, das ist bei uns in Europa mittlerweile stärker geworden als in Afrika. Weil in Afrika haben sie das Bewusstsein, dass dieses Vertrauen auf jenseitige Mächte, Verhexungen, Verwünschungen und so weiter, Heidenangst produziert. Das ist genau das. Ich habe diese Begriffe Heidenangst und Gottesfurcht in ihrer Gegenüberstellung erst begriffen, wie ich in Afrika gewesen bin. Diese Totenmassen, diese Angst eben jetzt vor den toten Geistern, die kommen und Dämonen und so weiter und so fort, die ist da, weil die offensichtlich auch real etwas erfahren, etwas Böses, Dunkles, Negatives, das darüber weht. Lass mal so stehen. Ja, wir können Rationalisten sein, aber es ist tatsächlich so, dass da etwas herüber weht und dann haben sie Heidenangst davor. Und wenn du ins Christentum gehst, ja, dann hast du plötzlich die Offenbarung eines Gottes, der Licht ist, der Weg ist, der Orientierung gibt, der selbstlose Hingabe ist, der Heil und Heilung schenken möchte, der die Ewigkeit eröffnet. Und vor diesem Gott musst du keine Heidenangst haben, sondern Ehrfurcht, Gottesfurcht. Ja, das ist das, was wir Christen jetzt eben haben. Das ist ein Teil unserer Lösung, die Befreiung aus der Heidenangst vor jenseitigen Mächten und Kräften und das Hinüberführen in die Gottesfurcht, in die ehrfürchtige Anbetung der Liebesmacht des sich offenbarenden Gottes.
Wir haben gerade eine Zuschrift gehabt, wo jemand uns schreibt, war beim Kartenlegen und hat das Gefühl gehabt, dahinter ist mehr. Bischof Sueta von Ventimiglia, San Remo sagt, ja, das ist die geistige Welt der Dämonen, kann das sein? Woher wissen wir das? Aus zwei Gründen. Erstens, so der Bischof, aus der Offenbarung Gottes, die all diese Praktiken strengstens verbietet und uns wissen lässt, dass er, Gott es niemals ist, der in solchen Situationen eingreift. Und zweitens, aus der jahrtausendalten Erfahrung der Menschheit und der Kirche Gottes, die täglich die Tatsache bestätigt, dass all diese Handlungen immer und ausschließlich das Werk jener bösen Wesen sind, die wir Dämonen nennen. Also, was immer Sie erfahren haben, Gott finden Sie in diesen Praktiken nicht.
Genau. Also es ist uns verboten. Es gibt ja die Bestrafung des Saul im Alten Testament, der zur Hexe von Endor geht. Und Saul ist immer der erste Gesalbte, der Christus, der erste Gesalbte König jetzt eben des Alten Testamentes und so weiter. Es ist uns wirklich verboten und es ist gefährlich. Und dass das, was dahinter steckt, also wenn die beim Kartenspielen da irgendwas spürt und so weiter. Ja, ja. Also ich hatte jetzt auch eine Mitarbeiterin, nicht, dass die hat erzählt am Abend, am 31. Oktober, am Vorabend von Allerheiligen, dass jetzt eben mit diesem Grusel-Dämonen-Spektakel Halloween da eben zelebriert wird mittlerweile, nicht, da hat sie gebetet und dann war in der Nachbarwohnung bei ihrer Nachbarin fand ein Initiationsritual und so weiter jetzt eben statt in diese satanistischen und dämonischen Kräfte. Und dann hat sie auf einmal an der Tür geklopft und ihr gesagt, sie soll aufhören zu beten, weil die spüren das drüben, ja, dass sie betet. Die spüren das, ja, die kommen mit ihrem Ritual nicht weiter, weil sie jetzt eben spüren, dass hier eine andere Kraft, eine göttliche Kraft, eine positive Kraft ihnen da ins Zeug jetzt eben pfuscht. Also das, ich bin auch davon überzeugt und es funktioniert ja, also man muss ein bisschen aufpassen jetzt, weil wenn man sich da reinsteigert in das Ganze und so weiter und dann überall gleich die Dämonen und die Teufel sind, also bitte, wir dürfen schon Rationalisten bleiben, das heißt, wir dürfen mit der Vernunft jetzt eben arbeiten, aber es gibt Phänomene, die unsere Vernunft und unsere vernünftige Erfahrung oft jetzt eben in Frage stellen auch und es ist wirklich so, ob Rationalität wirklich dieses Ausschließen von jenseitigen Kräften ist. Ich glaube nicht, dass es auch, ich glaube, dass zur Rationalität auch dazugehört, dass wir ernst nehmen, dass es eine jenseitige Welt gibt. Und diese jenseitige Welt kann sich in Träumen, in Erfahrungen und so weiter jetzt eben manifestieren. Und noch einmal, also unser Sicherungsmechanismus ist es, und da müssen wir uns deshalb auch nicht so wahnsinnig viel damit beschäftigen, da. Unser Sicherungsmechanismus ist es, in ihm und durch ihn und mit ihm, wie es bei jeder Heiligen Messe heißt, wo uns Christus in der Hostie gezeigt wird, zu leben. Also in Christus zu sein, dann können diese ganzen Mächte und Kräfte uns einfach nichts anhaben.
Die Evangelien belegen, dass Jesus Christus uns von zwei Dingen befreit hat. Das eine ist die Sünde. Das andere ist das Reich des Satans, so schreibt es Bischof Sueta. Und dennoch die Frage, grüß Gott, gibt es ein Entkommen aus esoterischer Gefangenschaft, eine gute Zeit?
Also ich kenne ja Priester, die im mitbischöflichen Auftrag im Befreiungsdienst, wie man das jetzt eben nennt, tätig sind. Und da ist schon klar, dass es da gewisse Bindungen gibt, weil es ja psychologische Prägungen dann gibt und weil diese negativen Kräfte, wie soll ich sagen, auch ein Interesse daran haben, also nicht gleich jetzt eben nachzulassen. Deshalb muss man sehr aufpassen. Jesus spricht auch, wo ein Haus gesäubert ist von den Dämonen, auf einmal kommen 7 wieder zurück. Also da muss man sehr aufpassen. Das sind rätselhafte Worte. Und deshalb braucht es hier eine Reinigung, die einfach auch einen gewissen Zeitraum jetzt eben braucht. Wir haben dasselbe auch mit Neugetauften. Also wenn Neugetaufte kommen, und das Tridentinische Konzil beschreibt die Taufe als einen Statuswechsel vom Feind Gottes zum Freund Gottes, eine sehr dramatische Bezeichnung. Und deshalb hat man, wenn jemand neu getauft wird, dann tut man auch einmal bremsen. Ja, du musst mal in die Spur kommen und da meldet sich dann Altes wieder und so weiter. Deshalb lässt man die auch nicht gleich dann ins Priesterseminar zu, wenn da der Wunsch nach einer Berufung da ist und so weiter. Also man bremst da ein bisschen, weil auch die Gnade so überwältigend ist, aber weil dieser Kampf dann noch sich fortsetzen kann. Also wenn jemand steht jetzt im Glauben, dann muss er aufpassen, dass er nicht fällt, weil dann, also da gibt's so, man steht in einem Fluidum drin, das einer Reinigung bedarf. Deshalb habe ich das immer auch selbst gemacht. Also wenn Leute gekommen sind, die tief in der Esoterik waren und die kamen dann zur Beichte, habe ich gesagt, bitte wirf dann das ganze Klumpert, wie wir auf Österreichisch sagen, also diese esoterische Literatur und dieses wirre Zeug, was man da jetzt eben hat, diese Anleitungen, also sich selbst zu erlösen, die ja letztlich wirklich ganz dem widersprechen, was wir Christen glauben, denn wir haben einen Erlös. Wirf dieses Zeug weg, ob das Pendel sind, ob das Karten sind, ob das Bücher sind, ob das dieser ganze esoterische Schmarrn ist, den es da gibt. Das ist ein Riesenmarkt, das ist ja auch mit Gegenständen verbunden. Also da gibt es ja einen ganzen Markt. 1 Milliarde ist der Umsatz in der Esoterik in Deutschland jedes Jahr. Also da wirf das Zeug weg, ja, und bitte begib dich in die Kraft der Sakramente, das heißt Beichte, heilige Kommunion, unter den Schutzmantel der Mutter Gottes, Rosenkranz und so weiter. Und dann wirst du, wie soll ich sagen, dann werden diese Bindungen, die werden dann weggehen.
Also wie man sich aus der Esoterik befreit, Jesus Christus als Erlöser annehmen, seiner Lehre, seinen Worten folgen, das heißt da danach leben, ein geistiges Leben führen, das heißt leben aus dem Gebet, aus den Sakramenten. Bischof Sueta schreibt es so, wo immer das Reich Christi errichtet wird, wird das Reich Satans natürlich entwurzelt und zerstört. Und wie bereits erwähnt, erlangt der Mensch neben der Sünde auch die Befreiung von der Unterwerfung unter den Teufel. Also, wir fassen zusammen, gehen jetzt auf einen Punkt. Wer in Christus ist, braucht überhaupt keine Angst haben. Hier sind sie auf der sicheren Seite. Aber nochmal zurück zu dem, was du gerade erwähnt hast. Der Befreiungsdienst der Kirche, das gibt es auch. Da muss man was beachten. Aber mal grundsätzlich, was Bischof Sueta dazu schreibt, so kann ein Mensch körperlich, geistig, in seiner Wohnung, in seinen Verkehrsmitteln, jeden Bereich seines Lebens vom Teufel angegriffen werden. Also einerseits gibt es Praktiken, durch die wir uns freiwillig in das Reich der Dämonen begeben oder uns dafür öffnen, dass ich habe diese ganzen Dinge vorher vorgetragen. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die eigentlich gar nichts tun und dennoch angegriffen werden. Und in diesem Fall ist ein gezielteres und direkteres Eingreifen der Kirche notwendig, damit sie uns mit der ihr von Christus verliehenen Autorität, von dieser Präsenz und diesem außergewöhnlichen Wirken des bösen Geistes befreien kann. Stichwort eben Befreiungsdienst der Kirche.
Es war ja einer der ersten niederen Weihen, die es gegeben hat, bis in die 70er Jahre im lateinischen Ritus der katholischen Kirche, nicht die niedere Weihe zum Exorzisten. Und die exorzistische Kraft ist eine Kraft Christi. Sie ist deshalb eben auch jedem Priester durch die Priesterweihe gegeben. Also der Priester hat die Vollmacht, in der Beichte, in der sakramentalen Beichte zu lösen, von den Sünden zu lösen, das heißt ihren Charakter Sünde zu vernichtigen. Er ist aber auch bevollmächtigt durch diese Lösung, jetzt durch diese Löschung der Sünden, die Christus vornimmt, auch zu lösen von diesen Bindungen. Aber da gibt es eben, wie du gesagt hast, geistige Kämpfe und dazu ist es wirklich gut, Sakramente, Priester, priesterlicher Segen und so weiter. Das ist einfach eine Normalität eben, dass man in eine Normalität des Glaubens jetzt eben kommt, weil es eben, also der Apostel Paulus spricht ja, damit er jetzt nicht der Pater Karl darstellt, das wäre jetzt ein übertreter Angsthaber vor diesem, wir stehen in einem Kampf, das schreibt der Apostel Paulus. Und es ist ein Kampf, der nicht irdisch ist, sondern der mit, der von Mächten und Kräften und Gewalten ausgeführt wird. Georges Bernanos hat ein bisschen übertrieben, ein französischer Autor der 50er Jahre, großartiger katholischer Autor, selbst konvertiert, jetzt eben sehr tief zum Glauben gefunden. Aber er hat den Menschen so gesehen wie den Kampfplatz unserer Seele, den Kampfplatz zwischen Gott und zwischen Teufel. Nur muss man immer sagen, also ganz richtig ist es nicht, weil wir keine zwei Götter haben, nicht einen guten Gott und einen bösen Gott, sondern wir haben einen Gott, ja, und die Mächte des Bösen, die haben keine Kraft mehr, die sind schon entmächtigt. Also das ist immer nur Spektakel, was die jetzt eben aufführen. Drama, ja. Aber in Wirklichkeit eben, sobald ich reingehe in den Glauben, in die Sakramente, in das Gebet eben jetzt, unter den Schutzmantel der Mutter Gottes, in die Fürbitte der Heiligen, also dann brechen diese Gruselgespenster, die einem dann das Leben bitter machen und einem verängstigen und depressiv machen. Also die fliehen dann sehr schnell. Ja, fugit de partes adverse. Flieht ihr feindlichen Kräfte nicht. Also, vicit Leo de tribo Juda, radix Jesse, Alleluia. Es siegt der König aus dem Stamm Juda, die Wurzel des Jesse, Alleluia. Nicht, das steht auch in Rom auf dem Obelisken, in der Mitte des Petersplatzes, weil eben Christus wirklich diese Mächte besiegt hat.
Wenn der Befreiungsdienst der Kirche notwendig werden würde, gibt Bischof Sueta zu bedenken, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, dass man sich im Notfall nur an die Kirche Jesu Christi wenden sollte, indem man Kontakt mit dem Bischof oder dem von ihm beauftragten Priester aufnimmt, der den Dienst des Exorzisten ausübt. Also so selbsternannte Leute, das kann das Ganze sogar noch ins Gegenteil umkehren. Ja. Man braucht hier auch den Schutz der Kirche. Sonst kann es noch gefährlicher werden. Eine alte Erfahrung der Kirche.
Ja, also man muss ja aufpassen. Wenn es gibt manche, hundertprozentig so, weil also es braucht eine Beauftragung durch den Bischof oder zumindest eine kirchliche Legitimität. Mir fallen ja zum Beispiel bestimmte Priester aus dem Osten, ein, aus Indien, die bestimmte charismatische Fähigkeiten haben. Wenn der Bischof denen die Erlaubnis gibt, in der Diözese zu wirken, dann ist das ganz okay. Wir haben da Befreiungsgottesdienste gefeiert, nicht nur von indischen Priestern. Die sind auch sehr besucht, ja, weil offensichtlich es da ist, in den Menschen Belastungen zu spüren. Und es ist ja auch eine Welt, in der, ich sag's mal plakativ, der Teufel los ist. Also nicht nur im Großen, in diesen Katastrophen, die wir erleben, eben Kriegen und Hass und Gewalt und Terror und Islamismus, was wir alles haben, sondern wir haben sie auch bis in die Familien hinein, bis in die Beziehungen hinein, bis in die persönlichen Belastungen, die psychischen Verwerfungen. Wir leben auch in einer Welt, die fast automatisch psychisch krank macht und das belastet dann eben auch die Seele. Und deshalb ist es sehr begehrt, ja, Befreiungsgott, Gottesdienste, großer Zustrom, wenn das ein Priester ist, ja, also wenn das jemand ist von der Kirche, der jetzt eben die Erlaubnis des Bischofs hat, in der Diözese zu wirken, also dann besteht kein Problem dazu, dann darf man dorthin gehen, aber auch im katholischen Milieu muss man eben vorsichtig sein, dass hier nicht eine Übercharismatik jetzt eben hier, wie soll ich sagen, zu Übertreibungen jetzt eben führt. Aber wie gesagt, das ist ja Aufgabe der Bischöfe. Und wenn irgendwo ein Gottesdienst ist, ja, also der in einer katholischen Kirche stattfindet, ja, und wo eben die Legitimität eben durch das Bischof, der Bischof ist der Christus vor Ort, ja, des bischöflichen Dienstes dahinter steht, also dann ist das okay. Dann darf man das jetzt eben auch nützen. Und der Priester kann dann auch spezielle Segen geben und so weiter, Befreiungsgebet, Ich habe das selber, ihr übertragt es ja auch von Benedikt Susak, in Davos, die Heilige Messe. Ich habe das selber erlebt bei ihm, wo ich mal eben die Messe halten durfte. Und danach sind dann viele gekommen, um eben jetzt noch einen Segen zu bekommen, um jetzt eben frei zu werden von Belastungen und so weiter. Das ist ganz okay.
Papst Leo der 14. lobt Arbeit der Exorzisten, Sieg über Satan, so titelt katholisch.de am 24. September 2025. Und da hat Papst Leo einfach auch die Arbeit der Exorzisten als heikle, aber notwendige Aufgabe gewürdigt. Natürlich katechetisch alles sehr sensibel. Sie sollten die tatsächlich vom Bösen besessenen Gläubigen mit dem Gebet und der Anrufung der wirkmächtigen Gegenwart Christi begleiten, damit ihnen Gott durch das Ritual des Exorzismus den Sieg über den Satan schenkt. Aber wie gesagt, alles nur mit Erlaubnis der Kirche und nicht ohne. Vater Karl, dann noch eine Zuschrift. Guten Tag. Wenn ich es zeitlich hinbekomme und nicht vergesse, schaue ich die Stunde der Seelsorge sehr gerne. Ich habe mal eine Frage, weil mich eine andere Person verunsichert hat. Kann Weihwasser bzw. exerziertes Weihwasser schlecht werden bzw. seine Kraftwirkung verlieren? Fragezeichen.
Ja, also das ist eine sehr materialistische Frage. Aber tatsächlich ist es so, dass die Sakramentalien, und das, da unterscheidet man Segnungen und so weiter, eben auch über materielle Dinge jetzt eben Wirkung verbreiten. Allerdings ist ganz klar, also bei den Sakramentalien ist es immer die subjektive Gläubigkeit, Frömmigkeit des Empfängers, die subjektive Frömmigkeit des Spenders und dann kommt noch der Gnadenschatz der Kirche dazu. Selbstverständlich kann Weihwasser eben jetzt faulig werden, dann schüttet man es weg. Das gilt sogar für das Sakrament der Eucharistie. Wenn eine Hostie schimmelig wird, ja, dann wird sie würdevoll entsorgt und so weiter. Also das ist ganz klar, weil eben materielle Dinge, materiellen Verfallsprozessen jetzt eben unterliegen. Da kommen oft Leute, also die haben dann Skrupel, eine kaputte, gibt es eine Marienstatue, die runtergefallen ist und ganz zerbrochen ist und wo die Mutter Gottes gar nicht mehr schön ist, da darf ich die jetzt wegwerfen und sage, bitte tut es würdevoll entsorgen. Das ist ja das Gegenteil dann so eine Statue, als was die Mutter Gottes ist. Die Statue ist hässlich, die Mutter Gottes ist schön. Ja, also dann muss man diese Dinge jetzt, oder sie einfach alt und kaputt geworden, dann sollen die würdevoll entsorgt werden, die Sakramentalien. Und das gilt auch fürs Weihwasser.
Aber wir können das Ende dieser Sendung nutzen für einen Appell, diese altehrwürdige Praxis des Weihwassers in den Wohnhäusern vielleicht doch wieder einzuführen. Früher war das in jedem katholischen Haus so. Heute sieht man selten diese Weihwasserkessel an der Wand. Ja. Bevor man aus dem Haus ist, hat man sich mit dem Weihwasser bekreuzigt und sich so unter den Schutz Gottes gestellt, weil, haben wir schon wiederholt in dieser Sendung gesagt, es geht darum, in Jesus Christus zu bleiben. Das ist der beste Schutz. Niemand braucht Angst haben.
Also Weihwasser erinnert an die Taufe und Taufe ist gleichsam hier durch das Wasser. Nicht, also werden wir in das Leben Gottes geführt und deshalb hat Wasser und auch Weihwasser und Weihrauch eine sogenannte apotropäische Wirkung. Das heißt, sie hat eine Wirkung dort, wo die Präsenz Gottes angerufen wird durch die Aussprengung von Weihwasser. Nicht, also dort muss das Böse weichen. Nicht, das ist immer so, wo das Gute ist, dann hat das Böse keinen Platz mehr. Und deshalb ist das einsegnen jetzt eben oder besprengen mit Weihwasser etwas, das das Böse vertreiben soll. Und das ist wirklich eine wichtige Bedeutung. Deshalb besprengt man ja die Häuser mit Weihwasser am 6. Jänner, die Haussegnung oder geht mit Weihrauch jetzt eben durch. Die Heilige Messe wird eröffnet, indem der Turifer vorangeht. Da bedeutet der Weihrauch zugleich aber auch jetzt die Anbetung Gottes, die dadurch ausgedrückt wird. Das Weihwasser, mit dem man besprengt wird zur Tauferneuerung, dass hier jetzt eben das Böse, die lästigen Sünden vergeben werden. Also das sind alles sinnvolle Sachen. Deshalb weg mit diesem esoterischen Schmarrn. Ja. Wir haben die Heilmittel der Kirche, die auch vernünftig und aus der Offenbarung begründet sind. Weihwasser und Sakramentale. Nützt bitte das, den Gnadenschatz der Kirche, vor allem aber die Sakramente, denn wo Christus ist, der in den Sakramenten wirkt, da haben Teufel und Dämonen und die Mächte der Finsternis keinen Platz mehr.
Pater Karl, schönes Schlusswort für diese Sendung. Ich bitte dich nur um ein Gebet und den Segen.
Ja, ein ernstes Thema, aber ich bitte noch einmal, ja, also bitte keine Angst vor diesen Dingen, sondern Jesus, unser Retter und Herr. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, nochmal herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihre Fragen, fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.